Schönen guten Abend bei diesem herrlichen Winterabend und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächsrunde im Rahmen des Medizintalks auf Bayernwelle Südost. Und wir senden heute live aus dem bekannten Wohnstift Mozart hier in Einring-Mitterfelden, das Erster-Klasse-Haus für Senioren im Berchtesgadener Land. Ja, Osteoporose, zu Deutsch Knochenschwund, zählt in Europa und Nordamerika zu den bedeutenden chronischen Erkrankungen unserer Zeit und gilt hierzulande auch als Volkskrankheit. In Deutschland sind nach aktuellen Hochrechnungen fast 8 Millionen Menschen davon betroffen und der übermäßige Knochenschwund verursacht jedes Jahr rund 330.000 Brüche, fast 3/4 davon bei Frauen nach den Wechseljahren. Vor allem für über 70-Jährige steigt die Gefahr, sich schon bei einem leichten Sturz den Oberschenkelhalsknochen, einen Wirbelkörper oder den Unterarm zu brechen. Oft bedeutet eine solche Fraktur das Ende der Selbstständigkeit und der Beginn einer langen Leidensgeschichte. Und obwohl die Gefahr erkannt ist, erfolgt die Diagnose von Osteoporose und damit auch die rechtzeitige Behandlung oft viel zu spät. Dabei ließe sich gegen die folgenschwere Knochenbrüchigkeit heutzutage schon sehr viel tun. Ja, und darüber werden wir gleich ausführlich sprechen und das mit diesen Gästen. Der Facharzt für Endokrinologie, Diabetologie und Osteologie, Privatdozent Dr. Stefan Scharler in Bad Reichenhall, sowie der Oberarzt der Nephrologie und Rheumatologie und der Osteologe Dr. Christian Volkländer im Klinikum Traunstein. Und wir freuen uns heute auch noch zusätzlich über den Besuch von dem Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie im Klinikum Traunstein, Professor Dr. Ketterl. Und ich freue mich ganz herzlich, dass Sie alle drei heute anwesend sind bei diesen fürchterlichen Straßenverhältnissen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, Herr Dr. Scharler, als zweiter Vorsitzender im Kuratorium für Knochengesundheit haben Sie sich ja diesem Thema ganz besonders verschrieben und halten auch regelmäßig Vorträge. Daher gleich die erste Frage an Sie. Im europäischen Vergleich steht Deutschland besonders schlecht da, wenn es um Diagnostik und Therapie von Osteoporosepatienten nach der chirurgischen Versorgung geht. Laut dem Dachverband für Osteologie erhalten nur etwa mehr als 10% der Gefährdeten eine wirksame Behandlung. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, es ist in der Tat so, dass die Daten für Deutschland gar nicht so gut waren. Ich sage betont waren, denn diese Daten beruhen letztendlich auf Studien, die Anfang dieses Jahrzehnts gemacht worden sind, so in den Jahren 2000 bis 2003, wurden dann 2006 veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit hat sich doch einiges getan in Deutschland. Wir haben 2003 die ersten Leitlinien für Ärzte herausgebracht vom Dachverband Osteologie, gemeinsam mit allen Fachgesellschaften, auch mit den Chirurgen, zusammen mit den Internisten, Rheumatologen, Orthopäden etc. Und ich denke, seit 2003 gab es inzwischen 2 neue Auflagen dieser Leitlinien, zuletzt 2009, dass es hier doch zu einer erheblichen Verbesserung gekommen ist. Und wir werden die neuen Daten dann im nächsten Jahr auf dem Osteologiekongress im März bei Nürnberg in Fürth dann letztendlich erfahren. Und so, da bin ich sehr optimistisch, dass sich durch diese Leitlinien, auch durch die Aufklärungsarbeit des Kuratoriums und anderer Organisationen sehr viel getan hat, um diese Versorgungssituation zu verbessern. Denn eigentlich ist es doch sehr beschämend, dass in Deutschland zumindest noch vor wenigen Jahren die Osteoporose-Patienten schlechter versorgt wurden, als es zum Beispiel in Griechenland der Fall ist. Ja? Also wir zahlen Gelder nach Griechenland, um die Schuldenkrise zu bewältigen, aber die Patienten werden bei uns schlechter versorgt. Das kann eigentlich nicht sein und ich hoffe, dass sich das wirklich jetzt verbessert hat. Es gibt natürlich einige Gründe, die das auch erklären. Also im Bewusstsein der Ärzte ist zum Beispiel oft, also bis vor einigen Jahren, sage ich mal, ist noch nicht richtig verstanden worden, dass Osteoporose eine richtige Krankheit ist. Aber auch bei den Politikern, bei den Krankenkassen gab es da große Defizite. Und wenn man sich manche Verlautbarungen von Politikern dazu anhört oder auch von Experten, die sagten, naja, so ein kleiner Knochenbruch, der verheilt da wieder schnell, das ist keine richtige Krankheit, dann zeugte das eigentlich von Ignoranz. Da hat sich aber sehr viel getan. Auch die Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet wird sehr viel mehr jetzt unterstützt. Es gibt ein Projekt vom Bundesministerium für Forschung und Gesundheit, wo also gerade auf dem Gebiet der des Knochenstoffwechsels, aber auch der Frakturheilung, wo wir ja nachher noch dazu kommen, sehr viel jetzt an Forschungsgeldern investiert wird, um das zu verbessern. Also im Bewusstsein hat sich wirklich sehr viel getan. Also wir müssen aber dann arbeiten, dass wir wissen, was Osteoporose bedeutet, dass Knochenbruch ein Lebensrisiko darstellt, was zu, Sie haben das auch schon gesagt, eben zu dramatischen Veränderungen im Leben der betroffenen Patienten führen kann und dass wir im Vorfeld sehr viel an Diagnostik tun können und auch an Prävention, um solche Knochenbrüche zu verhindern. Und ich möchte auch nur erwähnen, dass die Schenkelhalsbrüche mit einer der häufigsten Ursachen sind für Pflegebedürftigkeit im Alter. Und wenn wir gerade über demografische Veränderungen und Probleme mit der Pflege und der zunehmenden Zahl der Pflegebedürftigen sprechen, dann kommen wir am Thema Osteoporose nicht vorbei, denn durch die Verhinderung von Knochenbrüchen, insbesondere auch von den Oberschenkelhalsbrüchen, können wir sehr viel dazu tun, dass ältere Menschen selbstständig weiterleben können, ihren, wir nennen das heute, Fähigkeit zur Selbstversorgung und damit eben nicht eben auf die Leistungen der Pflegeversicherung angewiesen sein müssen. Und ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass wir da doch einen Bewusstseinswandel innerhalb der letzten 5 bis 7 Jahre geschafft haben.
Ja, aber wir wollen grundsätzlich erstmal sagen, wie kommt es überhaupt zu einer Osteoporose?
Nun, es sind vielfältige Ursachen und das macht das Thema schwierig, aber auch sehr interessant. Sie haben es schon angesprochen, betroffen sind Frauen nach den Wechseljahren. Das ist der Östrogenmangel, der Hormonmangel, der nach den Wechseljahren eintritt. Bei den Frauen sozusagen praktisch innerhalb einer kurzen Zeit um das 50. Lebensjahr herum. Bei den Männern gibt es aber auch eine sogenannte Andropause. Das heißt, auch Männer haben im Alter niedrigere Testosteronspiegel, bloß geht dort die Abnahme des Hormonspiegels langsamer vonstatten. Aber mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 10 Jahren kommen auch die Männer in das Risiko hinein, eine Osteoporose zu erleiden aufgrund des Hormonmangels. Es kommen aber weitere Faktoren hinzu natürlich. Die Ernährung spielt eine Rolle, unser Lebensstil, die körperliche Aktivität. Je weniger wir uns bewegen, desto mehr Knochen wird abgebaut. Und natürlich allgemeine Alterungsvorgänge, auch das Knochenmaterial altert, unser Knocheneiweiß, die Kollagenfasern altern. Das kann man inzwischen auch auf biochemischer Grundlage nachweisen. Also wir haben natürlich mit dem Thema Altern, so wie in anderen Organsystemen, auch im Knochen zu tun. Aber die gute Nachricht ist, man kann vieles dafür tun, um diese Alterungsvorgänge wenigstens zu verzögern, auch wenn es vielleicht nicht ganz aufzuhalten geht, aber wir können doch vieles hinausschieben, verzögern und viel selbst für unsere Gesunderhaltung tun.
Herr Dr. Schaller, was macht denn eine Osteoporose eigentlich so gefährlich?
Nun, die Osteoporose selbst macht ja im Moment, solange noch keine Knochenbrüche aufgetreten sind, nicht unbedingt Beschwerden. Das heißt, dieser langsame, schleichende Verlust an Knochenmasse verläuft häufig unbemerkt und damit eben schleichend und gefährlich ist es deshalb, weil es dann, wenn es zu einem Knochenbruch kommt, natürlich die Folgen fatal sein können. Fatal im wirklichsten Sinne des Wortes, denn wir wissen, dass auch heute noch nach einem Schenkelhalsbruch ca. 10% der Patienten innerhalb der ersten 6 Monate versterben. Wir wissen, dass auch Patienten mit Wirbelkörperbrüchen eine erhöhte Sterblichkeit aufweisen. Also auch die Osteoporose ist eine Erkrankung, die zu einer erhöhten Sterblichkeit führt, also ist eine fatale Erkrankung. Aber auch diejenigen, die diese Knochenbrüche sozusagen überleben, sind häufig eben behindert, pflegebedürftig. Das betrifft eben vor allem die Patienten nach diesen Oberschenkel-Halsbrüchen. 30% der Patienten müssen hinterher irgendeine Form der Pflege in Anspruch nehmen. Menschen, die vorher selbstständig gelebt haben. Und das ist neben dem ganzen Schmerzen und Leiden und eben auch den notwendigen Operationen, die notwendig sind, eben auch auf lange Sicht, auf die Jahre, eine einschneidende Veränderung des Lebens.
Was gehört denn so alles dazu, um eine Osteoporose überhaupt richtig zu diagnostizieren?
Nun, zunächst einmal muss man daran denken, dass es diese Krankheit gibt. Das betrifft die Patienten oder die Menschen, die frühzeitig etwas zur Prävention tun und dann auch Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Das betrifft aber auch uns Ärzte, dass wir daran denken, wenn jemand einen Knochenbruch erleidet und sei es eben so ein banaler Unterarmbruch, eben Handgelenksbruch beim Stürzen jetzt auf Glatteis draußen, auf dem Schnee, haben wir ja gerade die entsprechende Wetterlage, man rutscht aus, fällt hin, stützt sich mit der Hand ab und die Hand bricht. Und dann muss man daran denken, dass es jetzt nicht nur der Schnee war und das Eis und der blöde Umstand und dass man halt dumm gefallen ist, sondern dass dahinter eben auch ein brüchiger Knochen stecken kann. Und da müssen einerseits die Patienten dran denken, denn ich erlebe es sehr oft, dass Patienten das bagatellisieren und sagen, naja, ich bin halt dumm gefallen, der Sturz war so blöd und das ist dran schuld, hätte ich aufgepasst und wäre nicht hingefallen, wäre es nicht passiert. Und es wird verneint, dass dahinter eine Erkrankung, die Osteoporose, stecken kann. Und es wird aber auch von uns Ärzten oft eben nicht ausreichend daran gedacht, dass hier nach einer Osteoporose gefahndet werden muss. Wie gesagt, ich bin optimistisch, dass sich da vieles verbessert hat gegenüber den erwähnten Studien, die uns so schlecht dastehen lassen. Aber trotzdem müssen wir immer uns appellieren, wir müssen immer dran denken, auch an der Osteoporose. Und dann fängt eben die Diagnostik an, ganz konkret. Da zählt dann die Knochendichtemessung dazu mit der sogenannten DXA-Methode, wie es in den Leitlinien empfohlen wird. Man kann auch Computertomographie verwenden, aber die Leitlinien empfehlen eben diese DXA-Methode, Zwei-Energie-Röntgenabschwächungsmethode. Dann natürlich die Befragung nach Risikofaktoren durch den Arzt, dass man eben schaut, was sind die Risikokonstellationen, andere Erkrankungen, die dazu prädisponieren, Lebensgewohnheiten, Ernährung. Und dann, wenn ein schlechter Knochen festgestellt worden ist, dann muss man nach den Ursachen forschen. Da können ganz andere Krankheiten dahinter stecken, auch bösartige Erkrankungen. Das heißt, man muss Laboruntersuchungen machen, man muss bildgebende Diagnostik, Röntgenuntersuchungen durchführen. Also, aber am Anfang steht das Denken daran, dass es diese Erkrankung gibt, und dann eben auch die Knochendichtemessung.
Jetzt gerade Stichwort Knochendichtemessung, und die gibt uns alleine ja schon genug Aufschluss über den Schweregrad der Erkrankung.
Nicht ganz alleine. Also es gibt sehr gute Untersuchungen, und das ist auch sehr gut etabliert, dass die Knochendichtemessung das statistische Risiko für zukünftige Knochenbrüche sehr gut vorhersagen kann. Aber ich sage das statistische Risiko. Das heißt nicht, dass man bei dem einzelnen Menschen das genau vorhersagen kann. Und es kommen eben immer andere Faktoren hinzu. Ein wichtiger Faktor ist das Alter selbst. Eben, ich sagte schon, auch Knochenmaterial altert. Das heißt, je älter man wird, desto höher ist das Risiko für zukünftige Knochenbrüche. Das heißt, in einem Alter von 70 Jahren hat eine Frau alleine aufgrund ihres Alters ein Risiko von 20%, in den nächsten Jahren einen Oberschenkelhalsbruch oder einen Wirbelkörperbruch zu erleiden. 20%. Und deshalb empfehlen die Leitlinien, eigentlich jeder 70-jährigen Frau schon eine knochendichte Messung durchführen zu lassen, auch wenn keine anderen Risikofaktoren vorliegen. Kommen andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel Cortisontherapie, dann steigt das Risiko nochmals. Oder die familiäre, die genetische Veranlagung. Wenn von den Eltern, Vater oder Mutter, jemand schon einen Schenkelhalsbruch erlitten hat, dann steigt das eigene Risiko auch schon um den Faktor 2 bis 3. Also das sind alles Faktoren, die man da im Gespräch mit seinem Arzt eben besprechen muss, um zu einer individuellen Risikolage zu kommen. Und da helfen uns wieder die Leitlinien. Die haben Tabellen, wo man dann nachschauen kann, Knochendichte so und so, Alter so und so, Risikofaktoren so und so. So hoch ist das Risiko.
Die Zeit läuft uns leider davon. Jetzt nochmal die Frage, wie geht so eine Knochendichtemessung eigentlich vor sich, dass Sie uns das ganz kurz mal erklären?
Sie liegen auf einer Liege. Unter der Liege ist eine Röntgenröhre, die sendet einen ganz feinen Röntgenstrahl nach oben, und oben ist ein Detektor, der misst die Abschwächung der Röntgenstrahlung durch Körpergewebe und errechnet dann aufgrund der technischen Gegebenheiten, die wir jetzt nicht erläutern können, den Knochenmineralgehalt. Die Strahlungsdosis ist ganz gering, das ist circa 1% der jährlichen Umweltbestrahlung, die wir abkriegen. Es ist weniger als in einem Flugzeug, wenn Sie nach Amerika fliegen oder zu den Kanarischen Inseln, haben Sie mehr Strahlung als mit der Knochendichtemessung.
Liegt jetzt nun eine Osteoporose vor und möglicherweise auch ein erhöhtes Bruchrisiko, wie Sie gerade erwähnten, wie kann man medikamentös hier eingreifen und gegensteuern?
Ja, da haben wir heute eine ganze Palette von Maßnahmen. Eine wichtige Basismaßnahme ist natürlich die ausreichende Kalziumversorgung, wobei wir heute dazu übergegangen sind zu sagen, primär sollte die Kalziumversorgung über die Nahrung oder vielleicht auch Getränke, kalziumhaltige Mineralwässer stattfinden, und nur wenn das nicht gewährleistet ist, dann auch über Tabletten. Ganz wichtig, und das rückt in den Vordergrund, ist das Vitamin D. Das Vitamin D, also D wie Dora, nicht mit anderen Vitaminen verwechseln, ist unser Knochenvitamin. Das können, wenn wir jung sind, in der Haut selber bilden, wenn die Sonne scheint. Aber erstens gehen Sie raus, es scheint keine Sonne. Und zweitens lässt die Fähigkeit zur Vitamin-D-Bildung nach, wenn wir älter werden. Und das heißt, ab einem Alter von 60, 70 sollte eigentlich jeder, auch die gesunden Vitamin-D-Supplemente einnehmen, und natürlich insbesondere diejenigen, die vom Knochen her gefährdet sind. Dann kommen die spezifischen Medikamente. Da haben wir die großen, haben wir einmal die Östrogene. Die sind aber so ein bisschen in Verruf geraten, weil in bestimmten Situationen auch das Brustkrebsrisiko vielleicht erhöht ist, weil das Schlaganfallrisiko erhöht sein kann, sodass wir die Östrogene, also die weiblichen Sexualhormone, nicht mehr generell zur Osteoporosetherapie einsetzen, sondern lieber andere Medikamente nehmen. Da gibt es dann Östrogenrezeptormodulatoren wie das Raloxifen, das wir anstelle des Östrogens einsetzen können, was auch das Brustkrebsrisiko senkt. Dann haben wir die große Gruppe der sogenannten Bisphosphonate. Das sind Substanzen, die sind ähnlich wie eine körpereigene Substanz, dem Pyrophosphat. Und das heftet sich an den Knochen an und schützt den Knochen vor Abbau, weil es auch die Knochenfresszellen, die Osteoklasten, hemmt. Also die Knochenabbauzellen werden gehemmt. Und unter diesen Bisphosphonaten haben wir inzwischen eine ganze Palette von Präparaten, solche, die man als Tablette einnehmen kann, täglich oder einmal in der Woche oder einmal im Monat. Solche Präparate, die man alle 3 Monate intravenös injiziert oder einmal im Jahr infundiert. Und dann haben wir schließlich Parathormonabkömmliche, die einmal täglich subkutan gespritzt werden und den Knochen wieder aufbauen. Wir haben das Strontiumranalat und wir haben jetzt auch eine neue Substanz, das Denosumab, das nur einmal alle 6 Monate unter die Haut subkutan gespritzt werden braucht und was auch ein sehr potenter Knochenabbauhemmer darstellt und auch ganz gut verträglich ist.
Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen, denn Langzeittherapie mit Eigeninitiative ist ja gerade bei chronischen Erkrankungen sehr angesagt, besonders weil da es hapert besonders bei der regelmäßigen Einnahme über längere Zeiträume und da gibt es jetzt eben idealerweise so ein Medikament, was eben halbjährlich eben gespritzt wird. Können Sie uns da schon sagen, was Sie damit für Erfahrungen gemacht haben und worin hier möglicherweise der absolute Vorteil besteht?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Medikamente, die man nicht täglich nehmen muss, sondern die alle halbe Jahre oder auch alle Jahre verabreicht werden, eigentlich bequemer sind. Das haben wir in der Medizin ja auch bei anderen Erkrankungen. Es erleichtert den Patienten, nicht täglich dran denken zu müssen oder jede Woche dran denken zu müssen, sondern halt beim regelmäßigen Arztbesuch wird dran gedacht und dann auch das Medikament verabreicht. Also von daher ist ein solcher Rhythmus, ein Medikament, was nur alle 6 Monate verabreicht werden muss, einmal sehr günstig. Wichtig ist aber auch die Verträglichkeit und da scheint dieses neue Präparat, das Denosumab, sehr gut zu sein, denn es gibt keine Reaktionen nach der Injektion, also es ist sehr gut verträglich und es wird eben auch von den Patienten sehr gut angenommen. Es ist seit dem 1. Juli auf dem Markt und ich habe schon etliche Patienten damit behandelt und es ist bisher sehr gut aufgenommen worden.
Wie verhält es sich mit Risiken und Nebenwirkungen?
Nun, jedes Präparat, jedes wirksame Medikament kann auch potenzielle Nebenwirkungen haben. Und selbstverständlich hat auch das Denosumab Nebenwirkungen und da sind teilweise die Nebenwirkungen ähnlich wie bei den Bisphosphonaten. Also es gibt die Möglichkeit, dass durch die sehr starke Hemmung des Knochenabbaus und des Knochenumbaus möglicherweise auch gewisse Reparaturvorgänge im Knochen gehemmt werden können. Ich spreche hier von sogenannten Kieferknochenschädigungen, Kieferknochennekrosen, die auch von den Bisphosphonaten bekannt sind. Aber ähnlich wie bei den Bisphosphonaten ist es vor allem ein Problem in der Onkologie, also bei der Behandlung von Krebserkrankungen, wo diese Präparate, sowohl die Bisphosphonate als auch das Denosumab, in sehr hoher Dosierung gegeben werden, wo man also eine sehr starke, überstarke Hemmung des Knochenabbaus und des Knochenumbaus erzielt, aber auch bewusst erzielt, um die Ausbreitung von Krebsmetastasen zu verhindern. Und da kann es zu solchen Kieferknochenschädigungen kommen. In der Osteoporosetherapie ist das ein äußerst seltenes Ereignis. Das Risiko ist weniger als 1 zu 10.000 und es gibt Risikofaktoren wie zum Beispiel gleichzeitige Diabeteserkrankung, Cortisontherapie und was wir empfehlen, um das zu verhindern oder zu vermeiden, ist, dass wir sagen, wenn eine Kieferknochenoperation geplant ist oder durchgeführt wird, Zahnextraktionen oder Zahnimplantate, dann sollte man nicht im gleichen Zeitraum eine solche Osteoporosetherapie mit Bisphosphonaten oder auch mit dem Denosumab machen. Der Vorteil vom Denosumab ist, dass die Wirkung nach 6 Monaten vorbei ist. Das heißt also, man könnte sagen, wir warten 6 Monate und dann können wir Zahnimplantate durchführen, ohne dass wir Befürchtungen haben müssen, dass diese beeinträchtigt werden.
Noch ganz kurz, kann dieses Medikament bei Männern und Frauen gleichermaßen eingesetzt werden?
Von der Wirksamkeit her ja, von der Zulassungssituation im Moment noch nicht. Im Moment ist das Denosumab zugelassen für die Frau nach den Wechseljahren mit Osteoporose. Für die Männer gibt es eine Ausnahmeindikation, das ist der Mann nach Prostatakrebs, der Hormon ablativ behandelt wird. Das heißt, er bekommt sein Testosteron entzogen, meistens durch Medikamente zur Behandlung des Prostatakrebses, bekommt deswegen eine Osteoporose. Und in dieser Situation ist auch das Denosumab zugelassen.
Und Ihnen, Herr Professor Ketter, gilt auch gleich meine nächste Frage. Sie sehen die Patienten ja praktisch erst, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, also nach den Stürzen. Welche sind denn die typischen Frakturen mit dem die Patienten bei Ihnen stationär eingeliefert werden?
Also wenn wir hier auf das Patientengut des alten Patienten mit der Osteoporose abzielen, dann sind es typische Frakturen im hüftgelenksnahen Bereich oder auch im Handgelenksbereich oder Oberarm. Da haben wir halt die Probleme, einerseits ist eine Fraktur zu stabilisieren. Diese Fraktur muss durch Implantate fixiert werden, aber die sollten in einen Knochen fixiert werden, der nichts hält. Also müssen hier auch ganz spezielle Implantate entwickelt werden, und es sind auch entwickelt worden, die auch in diesem schlechten Knochen auch ihre Festigkeit haben. Gut, von den typischen Frakturen sehen wir gerade im Bereich des Hüftgelenkes die Problematik, dass dadurch, ist ja schon angesprochen worden, häufig die Unselbstständigkeit beginnt. Es ist die Versorgung zwar geglückt, aber dann das Wiedermeistern des Umfeldes zu Hause ist häufig nicht mehr möglich. Die Zahlen, die schon genannt worden sind, etwa 30% der betroffenen Patienten sind dann auf andere Hilfe angewiesen.
Ja, ich fragte Sie nochmal, welche typischen Frakturen bei Ihnen alles vorkommen können?
Also das sind eben die hüftgelenksnahen Frakturen, Handgelenksbereich, Oberarmbereich und auch die Wirbelfrakturen. Und gerade im Bereich der Wirbelsäule gibt es doch auch, ich möchte jetzt fast sagen, die Wiederholungstäter. Es gibt eine Fraktur, die aufgetreten ist, und durch die veränderte Wirbelsäulenstatik entsteht dann wieder ein ungünstiges Verhältnis der lasttragenden Anteile in der Wirbelsäule. Dadurch entstehen neue Brüche. Und wenn man also das Problem dieses Wirbelbruches, eben die Osteoporose, nicht bekämpft, dann ist letztendlich der Weg weiter fortgeschritten oder vorgezeichnet.
Sagten Sie gerade, also dass Wirbelbrüche ja noch bei weitaus häufiger auftreten als die Brüche von Hüftknochen, wo wir jedes Jahr 100.000 neue dazu bekommen, ist ja doch eine erschreckende Zahl, als vorhandene Zahlen belegen, da oft typische Krankheitszeichen fehlen. Hier können doch verheerende Langzeitfolgen entstehen.
Ja, das ist ja das Problem. Gerade im Bereich der Wirbelsäule können Sie neben den Schmerzen, denen eine Fraktur ausgesetzt ist, dann Nervenstörungen entwickeln. Der zusammengebrochene Wirbelkörper engt den Spinalkanal, sprich den Wirbelkanal ein, das Rückenmark wird tangiert, oder Nervenstränge, die zu einem Arm führen oder zu den Beinen führen, werden eingeengt, was ja mit deutlichen Schmerzen und dann auch mit Lähmungserscheinungen, Gefühlsstörungen einhergehen kann. Und das sind doch sehr, sehr einschneidende Probleme des betroffenen Patienten.
Welche Risikofaktoren können denn noch zu diesen Knochenbrüchen überhaupt führen?
Grundsätzlich ist die Knochensituation das an erster Stelle zu nennende. Gut, der Bewegungsmangel. Wir haben gehört, dass bestimmte Medikamente die Knochensubstanz reduzieren. Als Beispiel die Cortisonbehandlung. Der Patient, der aufgrund einer Lungenerkrankung oder einer Rheumaerkrankung auf die Gabe von Cortison angewiesen ist, der wird auch im Laufe seiner Behandlung eine Reduktion seiner Knochenmasse erzielen oder erlangen. Und das wäre einer der Risikofaktoren. Gut, Risikofaktoren wie Bewegungsmangel oder Nikotinkonsum sind zu nennen. Und es ist auch schon angesprochen worden heute, dass die familiäre Situation hier eine Rolle spielt. Also wenn innerhalb der Familie Knochenbrüche häufiger aufgetreten sind, dann sollte man auch daran denken, dass hier auch bei einem selber das passieren kann.
Jetzt sind ja manche Wirbelkörper so porös, dass sie unter dem eigenen Körpergewicht einsinken und sogar im Schlaf brechen können. Ich war total überrascht, wie ich das gelesen habe. Und der Bruch erfolgt fast unbemerkt. Und das Ganze kann natürlich irgendwann auf Dauer sehr, sehr schmerzhaft werden. Welche Möglichkeit der Schmerztherapie gibt es dann, und was kann man hier in solchen Fällen tun?
grundsätzlich ist Schmerztherapie immer als Schmerztherapie möglich mit Schmerzmittel. Allerdings, wenn Sie jetzt hier gerade auf die Wirbelsäule abzielen, hier ist es die Situation so, dass der schwache Wirbelkörper, der Knochen im Wirbelkörper, hier zu Spannungen führt bei der Belastung. Es können Einbrüche entstehen, ohne dass ein Trauma vorhanden war. Und da gibt es die Möglichkeit, also eine Verbesserung der Festigkeit im Knochen, in der Wirbelsäule zu erzielen mit einer Knochenzementeinspritzung, die halt über die Haut gehen kann. Natürlich sind nur bestimmte Indikationen hier durchzuführen. Also nicht jede Wirbelsäule mit einer nachgewiesenen Osteoporose sollte mit Knochenzement ausgesteift werden, um eine Fraktur zu vermeiden.
Wie geht so eine sogenannte Kyphoplastie, wie Sie das genannt haben, auch vor sich?
Also man wird über einen Ritz in der Haut eine Nadel einführen. Über diese Nadel wird dann wieder eine Sonde eingeführt. Über die Sonde wird ein Katheter eingebracht, der Platz schafft im Bereich des Wirbelkörpers. Zusammengebrochene Wirbelkörper können damit auch wieder aufgerichtet werden. Also wenn man so will, ist es ein Luftballon, der innen aufgeblasen wird und dann halt die Wirbelsäule und den gebrochenen Wirbel wieder auf etwa den normalen Niveau aufbringt. Und damit dieses Niveau gehalten wird, wird Knochenzement dann auch über diese Kanüle dann eingebracht.
Ist so eine Art der Behandlung gang und gäbe in Krankenhäusern oder zeichnen Sie sich hier in Traunstein besonders damit aus?
Ja gut, wir machen diese Methode seit 10 Jahren und es ist sehr, sehr häufige Methode, muss man sagen. Also wir sind im Jahr etwa bei 160 Patienten wird diese Methode durchgeführt. Diese Methode ist nicht nur jetzt für die Patienten mit einer osteoporotischen Wirbelfraktur geeignet, auch bei Absiedlungen von Tumoren innerhalb der Wirbelsäule lässt sich diese Methode gut durchführen und bietet neben der Schmerzbehandlung dann natürlich auch die verbesserte Stabilität. Und mit einer verbesserten Stabilität im Bereich des Knochens ist auch die Folgefraktur, die ja immer wieder als Gefahr auftritt, deutlich reduziert.
Erfordert aber sicher das Können eines Spezialisten.
Ja gut, natürlich müssen solche Maßnahmen, auch wenn sie nur durch die Haut letztendlich eine Sonde einbringen und aber Knochenzement dann irgendwo im Körper verteilen, müssen sie da schon Erfahrung haben dazu. Gerade wenn der Knochenzement nicht dahin geht, wo sie den haben wollen, dann kann es doch auch verheerende Folgen haben. Nehmen wir an, also der Knochenzement geht in den Spinalkanal, also im Rückenmarkskanal, dann sind auch hier Nervenstörungen möglich. Und das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja umgekehrt den Schmerz nehmen und dem Patienten helfen und nicht jetzt noch was dazu Schaden zuführen.
Herr Professor Kettler, ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Volkländer, in Anbetracht dieser Zahlen und Fakten und natürlich der hohen stationären Kosten, was wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, bedarf es doch dringend einer schnellen und dauerhaften Therapie, vor allem wenn es um die Gefahr weiterer Brüche deutlich einzuschränken geht. Wieso werden Therapieanweisungen dennoch nicht und nur sehr schlecht oft eingehalten?
Es ist bekannt, das ist ein Problem der Therapietreue, vor allem bei Langzeittherapien. Und es mangelt sicherlich dann auch an der Motivation oder der Führung für den Patienten, dass die zum Teil auch dann nicht mehr praktisch das Problem sehen und die Einsicht haben, jetzt den Knochenstoffwechsel günstig zu beeinflussen, um weitere Frakturen zu vermeiden. Also ganz essentiell ist natürlich eine Osteoporose-Therapie, wenn schon eine Fraktur eingetreten ist, ein Knochenbruch, weil ein hohes Risiko besteht für Folgefrakturen. Und wir haben mittlerweile ja verschiedene Präparate auf dem Markt, die man zum Teil als Tablette täglich nehmen kann oder dann einmal pro Woche oder auch als Injektion oder dann alle 3 Monate oder einmal im Jahr oder das neueste Medikament, was dieses Jahr rausgekommen ist, nur 2-mal pro Jahr anzuwenden als Spritze unter die Haut. Und das ist natürlich schon ein Vorteil für die, was man früher auch sagte, Compliance, was man heutzutage Therapietreue nennt. Ja, die Spritze kann man praktisch nicht selber, braucht man nicht selber zu applizieren, sondern kann man natürlich in der Arztpraxis machen, hat man praktisch 6 Monate Ruhe sozusagen.
Bei dieser Sache gab es ja eine sehr interessante Studie, Herr Dr. Schaller, vielleicht, dass Sie uns das nochmal sagen. Und zwar hat man da einen Test durchgeführt bei etwa 800 Patientinnen, die eben dieses Denosumab bekommen haben und gleichzeitig Placebo. Wie ist das abgelaufen?
Ja, heutzutage muss ja jedes Medikament auch nachweisen, dass es wirksam ist, sonst wird es gar nicht zugelassen. Durch auch die Nebenwirkungsarmut muss beobachtet werden. Und dazu hat man halt für das Denosumab, für diese Halbjahresspritze, auch eine sehr große Studie mitgemacht oder durchgeführt, eben mit über 7000 Patienten. Man sieht, wie groß die Zahlen heute sind, wie aufwendig solche Studien sind. Und man hat die eine Hälfte der Patienten hat man mit einem Scheinpräparat behandelt. Alle haben Calcium und Vitamin D bekommen und die eine Hälfte ein Scheinpräparat, die andere das wirksame Präparat. Man dürfte solche Studien heute gar nicht mehr in Deutschland durchführen, weil es eigentlich unethisch ist, einen Patienten mit Osteoporose, der schon einen Knochenbruch hat, ohne eine Behandlung zu lassen. Die Studie ist ja vor einigen Jahren schon gelaufen und in Amerika werden auch heute noch solche Studien gefordert. Man hat aber bewusst deshalb auch Patienten mit ganz schwerer Osteoporose nicht in diese Studie hineingenommen, um eben sie nicht dem Risiko einer Scheinbehandlung auszusetzen. Also es ist eine sehr ethisch bewusste Studie schon gewesen. Und die Ergebnisse sind ganz toll eigentlich. Also es ist, zeigt sich, dass es mit das am wirksamste Osteoporose-Medikament ist, das wir haben, dass also im ersten Jahr bereits eine ca. 60-70%ige Verminderung des Risikos für Wirbelkörperbrüche erbringt, aber auch das Risiko für Oberschenkelhalsbrüche wird um ca. 40% gesenkt. Also gerade diese gefährlichen Brüche werden auch verhindert. Und das ließ sich auch im zweiten und im dritten Behandlungsjahr so beobachten, sodass es sicherlich neben anderen Medikamenten, neben wie zum Beispiel der Jahresinfusion mit einem Bisphosphonat, mit dem Zoledronat oder auch mit der Parathormontherapie mit an vorderster Stelle steht, was die Wirksamkeit zur Verhinderung von Knochenbrüchen betrifft. Und die Neuerung aus meiner Sicht ist, dass es auch anwendbar ist bei Patienten mit schlechter Nierenfunktion. Aber da kann vielleicht nachher der Kollege Volkländer noch ein bisschen dazu was sagen, was der Einfluss der Nierenfunktion auf den Knochen und auch warum wir manche Medikamente da nicht einsetzen können.
Ja, genau daraufhin wollte ich zu sprechen kommen. Herr Dr. Volkländer, Sie sehen ja als Nephrologe im Klinikum Traunstein auch sehr viele Dialysepatienten und behandeln die oder Patienten mit Niereninsuffizienz. Inwieweit sind denn diese auch gefährdet?
Ja, man weiß, dass bei fortschreitender Niereninsuffizienz leider als Komplikation bei chronischer Niereninsuffizienz eben auch Störungen im Knochen- und Mineralhaushalt auftreten und die dann auch entsprechend zu behandeln sind. Wobei sich eine reine Osteoporose oder Osteopenie bei niereninsuffizienten Patienten nicht so auftritt, sondern es ist ein Spektrum von verschiedenen Knochenerkrankungen, die man schon versuchen kann einzugrenzen. Aber wenn man es genau wissen möchte, muss man vor einer fraktursenkenden Osteoporose-Therapie dann hier eine Knochenbiopsie vornehmen. Das heißt, man muss unter lokaler Betäubung einen Knochenzylinder aus dem Beckenkamm entnehmen, den feingeweblich untersuchen lassen, um den speziellen Typ der Knochenstoffwechselstörung herauszubekommen bei den chronischen Nierenkranken.
Herr Dr. Schalert, Sie müssen uns leider gleich verlassen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sie haben mir ein sehr interessantes Heft mitgegeben vom Kuratorium für Knochengesundheit, mobiles Leben. Da habe ich einen sehr interessanten Beitrag von Ihnen gelesen, dass Sie immer wieder gefragt werden in Ihrer Praxis, wie man außer der normalen medikamentösen Therapie auch mit Naturheilprodukten möglicherweise sich helfen kann. Vielleicht können Sie dazu uns noch mal was sagen, was da Ihrer Meinung nach das Beste wäre.
Ja, ein Teil der Naturmedizin ist eigentlich was ganz Banales, die körperliche Aktivität. Also man darf nicht rasten, sonst rostet man auch im Knochen. Man muss körperlich aktiv bleiben, das, was man kann, unbedingt durchführen. Und das kann auch bedeuten, dass man jeden Tag nur regelmäßig spazieren geht oder wandert. Wer kann, auch Nordic Walking durchführt oder auch anspruchsvollere Sportarten. Also alles, was Bewegung ist, ist gut für den Knochen. Dann im Bereich der Ernährung kann man auch sehr viel tun. Das ist nicht nur das Calcium oder die Milchprodukte, die oft verteufelt werden. Da möchte ich nochmal ein Wort reden. Außer für Menschen, die eine Laktose, also eine Milchzuckerunverträglichkeit haben oder vielleicht eine Allergie, sind Milchprodukte ganz wertvoll für den Knochen, auch wenn sie gerade in manchen Zeitschriften für Naturmedizin verteufelt werden. Das ist, muss man ganz klarstellen. Milchprodukte sind ein ganz wertvoller Bestandteil unserer Ernährung. Und was aber darüber hinausgeht, ist natürlich die Vermeidung einer Übersäuerung des Körpers und des Knochens. Das heißt, es sind auch basische Lebensmittel unbedingt notwendig. Das sind die grünen Gemüse zum Beispiel oder auch Obst, die also für unsere Ernährung ganz wichtig sind, um der Übersäuerung entgegenzuwirken. Und natürlich dann durchaus auch eine ausgewogene Ernährung, nicht ganz vegetarisch, sondern es soll auch durchaus etwas Fleisch dabei sein, denn unser Knochen besteht nicht nur aus Mineral, sondern auch aus Eiweiß. Knocheneiweiß, Kollagen. Das heißt, der Knochen braucht zur Ernährung auch eine Eiweißzufuhr. Das kann über Milchprodukte sein, Eier, das kann auch etwas Fleisch sein in Maßen. Also man weiß, dass diejenigen, die jetzt ganz vegetarisch oder veganisch leben, ein höheres Knochenbruchrisiko haben. Natürlich, Naturmedizin ist auch die Sonne. Wir können ja Vitamin D bilden in der Haut, wenn wir in die Sonne hinausgehen. Aber ich hatte ja schon gesagt, im Alter lässt leider diese Fähigkeit nach, so dass wir da doch ein bisschen doch auf die chemischen Präparate zurückgehen müssen. Es sei denn, Sie essen oder gerne Lebertran, dann können Sie Vitamin D natürlich auch wie unsere früheren Generationen, die Sie werden das hier noch kennen, so als Kind in der Kindheit. Lebertran ist natürlich auch eine hervorragende Vitamin D-Quelle.
Ja, und damit sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schade, dass Sie heute Abend noch die Zeit für uns gefunden haben. Wünsche Ihnen einen gesunden und guten Heimweg und wünsche Ihnen frohe Feiertage und alles Gute für Sie.
Ja, ich bedanke mich auch und möchte vielleicht kurz erwähnen, weil wir vorher die schlechte Versorgungssituation angesprochen haben. Ich bin überzeugt, dass wir hier im Landkreis eigentlich ganz gut dran sind, weil wir auch eine gute Kommunikation haben zwischen den Akutkliniken in Traunstein, aber auch Bad Reichenhall, weil wir uns als Kollegen kennen, dann aber auch mit den Rehabilitationskliniken. Ich habe früher oben in der Klinikum Berchtesgadener Land in Schönau gearbeitet, bin auch noch sehr verbunden, auch mit der Frau Dr. Herzog zum Beispiel, dort, die sich dort um Osteoporose kümmert und dann auch mit dem niedergelassenen Kollegenkreis. Also ich denke, wir haben hier im Landkreis wirklich eine sehr schöne Vernetzung auch, die den Osteoporosepatienten auch zugutekommt.
Ganz herzlichen Dank nochmal. Über diese Vernetzung hinaus habe ich Ihnen hier auch noch für die Anwesenden hier heute Abend ein ganz zahlreiches Informationsmaterial hingelegt, unter anderem eben auch ein Fragebogen für das eigene persönliche Osteoporoserisiko. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich da gerne nachher bedienen. Ganz herzlichen Dank. Ja, eine weitere Frage noch an Sie, Herr Professor Ketterl. Was kann man denn auch von Ihrer Seite her als Unfallchirurg und Chef der orthopädischen Abteilung alles tun? Auf Wiederschauen, ganz herzlichen Dank. Zum Beispiel für Präventivmaßnahmen, was empfehlen Sie hier Ihren Patienten, sofern sie die Klinik wieder verlassen können, um weitere Knochenbrüche zu vermeiden?
Also grundsätzlich ist es so, wenn ein Patient mit einem Knochenbruch bei uns auftaucht, dann wird das so auch durchgeführt, dass wir eine Knochendichte-Messung machen, wenn wir das vermuten dahinter. Und wenn jetzt die Knochendichte-Messung uns zeigt, dass hier der Knochen nicht wirklich die Qualität hat, die wir gerne haben, dann fangen wir mit einer Osteoporose-Therapie an. Und die muss dann bereits in der Klinik stattfinden, weil das ist ja die Möglichkeit, dass man also darauf aufmerksam wird, dass man daran denkt. Und wenn man aus der Klinik draußen ist, dann ist letztendlich das Bewusstsein für eine Osteoporose-Therapie, wenn sie notwendig wird, weg. Das heißt also, wir müssen anfangen und wir hoffen, dass es dann weitergeführt wird. Und da möchte ich auch Herrn Schaller das unterstreichen. Wir haben also vor 10 Jahren wirklich Probleme gehabt, dass wir die begonnene Osteoporose-Therapie gesehen haben, dass sie nicht mehr weitergeführt wird. Und diese Art der Weiterführung der Osteoporose-Therapie hat deutlich zugenommen, sodass wir jetzt doch bessere Voraussetzungen zu einem jetzigen Zeitpunkt haben.
Da möchte ich jetzt eben auch nochmal auf diese Therapiebausteine kommen, was hier nochmal alles nötig wird, die man noch einhalten sollte.
Also grundsätzlich ist natürlich die Bewegung eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Aktivität, die man einhalten muss, die Ernährung, die angesprochen ist, ist eine ganz wichtige Sache. Und medikamentös, gut, da muss man herausfinden, was für den einzelnen Patienten das Richtige ist dazu. Wir haben eine Reihe von Medikamenten heute gehört und es muss im Einzelfall entschieden werden, was für den Patienten wichtig ist. Und die Möglichkeit einer Therapie, die nur zweimal im Jahr gemacht werden muss, durch ein Spritzen unter die Haut, das ist natürlich die Therapie, die angenehmer ist. Man muss nicht jeden Tag ein Medikament zu sich nehmen oder jede Woche, und wir wissen dann, wenn es einmal gespritzt ist, dass es auch im Körper ist.
Natürlich dann noch die Schmerztherapie, die Sie vorhin schon erwähnten, und eine mögliche Reha-Behandlung, Weiterbehandlung.
Ne? Das ist natürlich eine wichtige Sache.
Vielleicht noch eine wichtige Frage. Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass zum Beispiel seine sogenannte Knochendichtemessung nicht immer von der Kasse übernommen wird, nur wenn also schon ein Sturz bereits passiert ist oder wenn ein großes Risiko besteht. Ist das so?
Ja, das ist in der Tat so. Also eine Knochendichtemessung wird von den Krankenkassen nur bezahlt, wenn bereits eine Fraktur eingetreten ist. Das muss man so hinnehmen. Das ist natürlich auch günstig für die Kostenträger, schlechter für die betroffenen Patienten.
Ja, das ist sehr schade, ja. Aber das ist ja oft so, dass manche Maßnahmen nicht immer gleich übernommen werden.
Das ist richtig, ja.
Ja, dann würde ich sagen, zum guten Schluss lassen Sie uns nochmal zusammenfassen. Das Ziel einer Behandlung von Osteoporose ist auf jeden Fall die Vermeidung von Knochenbrüchen und natürlich das Wiedererlangen der Lebensqualität. Das erfordert allerdings eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Arzt und Patient, eine korrekte Diagnostik und individuelle Behandlung durch den Arzt und eben auch die Therapietreue, die angesprochene des Patienten. Patienten, die aus mehreren Bausteinen bestehen sollte, wie wir heute erfahren haben. Ja, und wer noch mehr darüber wissen möchte oder sein persönliches Osteoporose-Risiko testen möchte, kann dies jederzeit tun unter www.osteoporose.org oder über den Osteoporose-Selbsthilfe-Dachverband OSD. Das ganze Gespräch heute Abend ist auch wieder nachzuhören ab morgen im Download unter www.kliniken-südostbayern.de. Ja, und damit möchte ich gerne für heute Abend mich bedanken bei dieser Runde und natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit und nicht zu vergessen für die Gastfreundschaft hier im Hause Mozart Stift. Das war auch unsere letzte Sendung in diesem Jahr und ich darf Ihnen allen heute schon im Namen des gesamten Bayernwelle Südost Redaktionsteams ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2011 wünschen und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder mit dabei sind und wie gesagt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter irgendwie und kommen Sie gut durch den Winter und durch die kalte Jahreszeit. Und bis bald. Alles Liebe. Tschüss und Servus.